NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und diesen Themen. Der mutmaßliche Giftgaseinsatz im syrischen Duma und die internationale Diskussion über Reaktionen. Dazu auch unser Kommentar heute aus Moskau. Außerdem, OPCW stellt Bericht zum Fall Skripal vor. Verdi setzt Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort. VW-Aufsichtsrat berät über neuen Konzernchef und Umstrukturierungen. Landgericht Freiburg verhandelt erstmals Missbrauchsfall in Staufen. EU-Agrarkommissar will unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel unterbinden und der Marsch der Lebenden erinnerte an das Schicksal ermordeter Juden in Auschwitz. Ein baldiger Militärschlag in Syrien. Es waren markige Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlten. US-Präsident Trump hatte mit einem Raketeneinsatz der US-Streitkräfte in Syrien gedroht, als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma. Sicherheitsexperten warnten heute erneut vor den möglichen Folgen eines solchen US-Einsatzes. Heute schwächte US-Präsident Trump seine Drohungen jedoch wieder ab und sorgte damit für neue Fragen. Aus Washington, Mark Hoffmann.
Im Verteidigungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Eigentlich soll Pentagon-Chef Mattis zum kürzlich verabschiedeten Budget Rede und Antwort stehen. Aber die Gedanken kreisen auch hier um die explosive Lage rund um Syrien. Was haben denn die USA nun vor, fragen mehrere Abgeordnete.
I don't want to get, as you will understand, into the details of a potential decision by the Commander-in-Chief.
Verteidigungsminister Mattis will sich zu konkreten Plänen nicht äußern. Er erklärte, er persönlich glaube, dass es sich um einen Giftgasangriff am vergangenen Wochenende in der syrischen Rebellenstadt Duma gehandelt habe. Während der französische Präsident Macron erklärt hatte, sein Land könne dies auch belegen, betont Mattis, die USA hätten bislang keine konkreten Beweise für den Einsatz von Chlorin oder Sarin.
You know, we don't have troops. We're not engaged on the ground there.
Wir haben keine Soldaten vor Ort am Boden, so der General. Nichtsdestotrotz gäbe es eine ganze Reihe von Berichten in den Medien und sozialen Netzwerken, die konkrete Hinweise geben würden. In den nächsten Tagen könnten die offiziellen Chemiewaffenkontrolleure vor Ort sein. Doch wer hinter einem möglichen Giftgasangriff stecke, könnten auch diese Experten nicht herausfinden. US-Präsident Trump hatte zu Beginn der Woche eine starke Reaktion versprochen. Per Twitter kündigte er dann gestern sogar schon Raketen auf Syrien an. Heute am Morgen dann ruderte der US-Präsident wieder mit einem Tweet zurück. Ein Militärschlag auf Syrien könne sehr bald oder aber überhaupt nicht so schnell kommen. Verteidigungsminister Mattis schweigt zu Trumps Wollten. Nur so viel. Es gäbe taktische Sorgen, dass bei einem Militärschlag Unschuldige getroffen werden könnten. Es werde alles Menschliche getan, verspricht Mattis, weitere Tote und das Morden in Syrien zu verhindern. Aus strategischer Sicht allerdings besteht die Frage, wie verhindert werden kann, dass der Konflikt weiter eskaliert und außer Kontrolle gerate.
On a strategic level, it's how do we keep this from escalating out of control?
Dennoch sind die meisten in Washington überzeugt, eine militärische Antwort gegen den syrischen Machthaber Assad werde und müsse kommen. Nach einem ähnlichen mutmaßlichen Giftgasanschlag vor einem Jahr im syrischen Khan Shaykhun hatte Präsident Trump mit gezielten Raketenbeschuss auf eine syrische Militärstellung reagiert, was Assad allerdings offenbar nicht stoppte. Verteidigungsminister Mattis spricht im Kongressausschuss immer wieder von einer militärisch komplexen Lage in Syrien. Die USA kämpfen vor Ort mit rund 2000 Soldaten gegen den Islamischen Staat. In den Bürgerkrieg wollen sie sich nicht einmischen. Mattis setzt auf die Vereinten Nationen.
First of all, we are committed to ending that war through the Geneva process and the UN orchestrated effort.
Wir wollen den Krieg durch den sogenannten Genfer Prozess beenden, also auf der Ebene der UN. Auch wenn Russland immer wieder gegen diese Bemühungen vorgegangen ist, wir geben nicht auf, erklärte Mattis.
Soweit der Bericht aus Washington. Syriens Botschafter bei den Vereinten Nationen teilte in New York am Nachmittag mit, die Visa an OPCW-Beobachter seien erteilt. Zwei Gruppen von Experten würden noch heute in Syrien erwartet. Russland und Syrien hatten die OPCW dazu eingeladen, wegen der Vorwürfe gegen Syrien. Es habe einen Giftgaseinsatz in Duma gegeben. Die britische Premierministerin May berief für den Nachmittag eine Sondersitzung ihres Kabinetts ein, um darüber zu beraten, ob sich Großbritannien an einem US-Militäreinsatz in Syrien beteiligen würde. Auch Frankreichs Präsident Macron kündigte heute erneut eine Reaktion Frankreichs an, ohne sich auf einen Zeitraum festzulegen. Er erklärte, es gebe Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen am Wochenende in Douma durch die syrische Regierung. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, Deutschland werde sich an militärischen Aktionen nicht beteiligen. Das war auch Thema in Großbritannien heute beim Besuch des deutschen Außenministers dort. Nach seinem Besuch in Dublin war Außenminister Maas zu Gast in Oxford. Daniel Pokraka hat ihn begleitet.
Für den Bundesaußenminister ist die Diskussion über eine deutsche Beteiligung an möglichen Militärschlägen gegen Syrien eine Phantomdebatte. Nach seinem Gespräch mit dem britischen Außenminister Johnson sagte Heiko Maas in Oxford, Johnson habe ihn um nichts gebeten und dass sich Deutschland an Militärschlägen beteiligen könnte, habe nie zur Debatte gestanden. Sehr wohl und genau wie Kanzlerin Merkel ist der deutsche Außenminister aber der Meinung, dass der Einsatz von Giftgas in Syrien nicht folgenlos bleiben dürfe. Eine Lösung im Syrienkrieg könne aber nur politisch gefunden werden und dafür müsse der Druck auf Russland erhöht werden. Außenminister Maas verschärfte heute noch einmal erkennbar den Ton gegenüber Moskau. Zwar stehe Russland verbal zum Dialog bereit, aber leider bleibe davon nicht viel übrig, wenn es konkret werde. Und davon hätten, sagte der deutsche Außenminister wörtlich, viele Partner die Nase voll. Mit Spannung wird jetzt erwartet, was die britische Regierung in London heute zum Thema Syrien beschließt. Außenminister Johnson war unmittelbar nach seinem Treffen mit Heiko Maas dorthin geflogen.
In der syrischen Stadt Douma hissten syrische Soldaten unterdessen heute die Flagge des Landes und dokumentierten damit, dass nunmehr das gesamte Rebellengebiet von Ostghuta unter ihrer Kontrolle steht. Sabine Stöhr in Moskau über die Reaktionen dort.
Russland feiert den Erfolg der syrischen Truppen. Das russische staatsnahe Fernsehen zeigt Bilder aus der Region Ostghuta mit jubelnden Männern auf Mopeds mit Fahnen in der von Rebellen befreiten Stadt. Syrische Regierungstruppen haben deren Hochburg bei Damaskus nach russischen Angaben vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. In der Region liegt die Stadt Duma. Auch hier sollen syrische Fahnen wehen. Das erklärte der russische General Yuri Yevtuchenko, schreiben russische Nachrichtenagenturen. Was auch bedeutet, dass die syrische Regierung die Kontrolle über die Stadt und damit über ganz Ostghuta habe, sagte der General. Außerdem sprach er von einem bedeutenden Ereignis in der Geschichte Syriens.
Im Laufe eines besonderen, beispiellosen Einsatzes ist es gelungen, aus der Enklave mehr als 165.000 Menschen rauszubringen. Das russische Zentrum für Versöhnung und die syrische Regierung werden den Bürgern von Ostghuta umfängliche Hilfe und Unterstützung leisten, damit sie so schnell wie möglich zu einem friedlichen Leben zurückkehren können.
Die syrische Stadt Duma war die letzte, die noch von den Gegnern Assads kontrolliert wurde. Am vergangenen Wochenende waren die Rebellen von dort abgezogen. Das russische Fernsehen zeigte Busse mit Männern und ihren Familien, die die Stadt verließen. Die zurückgebliebenen Einwohner, so zeigt es das Fernsehen, werden von russischer Seite mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Unterdessen hat der Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigung in der Duma, Wladimir Schamanow, folgende Nachricht für die Fernsehzuschauer des staatlich gelenkten Kanals Rossiya 1.
Alle können weiterhin in Ruhe leben und ihren Angelegenheiten nachgehen, weil die staatlichen Institute, die Militärs, die Diplomaten und die Politik den dritten Tag in Folge 24 Stunden arbeiten. Nicht umsonst hat der Leiter des Generalstabs in seinem letzten Bericht gesagt, dass man mit den Stabschefs der US-Streitkräfte im Dialog stehe. Über unsere Verbündeten, die türkischen Kollegen, gibt es zudem Kommunikation und Datenaustausch mit der NATO.
Die klare Botschaft, Aufregung unnötig, Russland hat alles im Griff. Die russische Führung versucht sich in Syrien und im Nahen Osten als Friedensstifter darzustellen. Trotz der vor einem Jahr ins Leben gerufene Gespräche im kasachischen Astana und entsprechender Beschlüsse für die Region, muss die russische Führung dabei immer wieder schwere Rückschläge hinnehmen. Den Erfolg der verbündeten syrischen Streitkräfte in Ostghuta feiert sie jetzt wie den eigenen.
Nach gegenseitigen Drohungen der USA und Russlands mit Militäraktionen in der Syrien-Krise sind derzeit beide Atommächte eher bemüht, einen bewaffneten Konflikt abzuwenden, scheint es. Leisere Töne aus Washington, auch aus Moskau hieß es, beide Staaten stünden in Kontakt. Die entsprechende Telefonleitung werde genutzt, so das Präsidialamt in Moskau. Hermann Krause kommentiert die Entwicklung aus dem ARD-Studio Moskau.
Der russische Präsident appellierte an den gesunden Menschenverstand, aber dieser scheint im Moment keine so große Rolle zu spielen. Die syrische Armee hat mehrmals Giftgas gegen Aufständische eingesetzt, das ist ohne Frage. Ob sie es diesmal in Douma auch tat, dafür gibt es angeblich eindeutige Beweise, wie es der französische Präsident Macron sagte. Aber auch für die andere Version, die Terroristen hätten das Ganze inszeniert, finden sich Augenzeugen. Umso wichtiger wäre es, den Bericht der Organisation zum Verbot chemischer Waffen nun abzuwarten, wie es Moskau fordert. Der Stadtteil Duma ist mittlerweile freigekämpft, die Experten könnten in Ruhe nach Spuren suchen und ihre Ergebnisse dann veröffentlichen. Aber Donald Trump und seine Verbündeten wollen darauf nicht warten. Aus innenpolitischen Gründen spielt der Mann im Weißen Haus den Kriegsherrn. Franzosen und Briten sollen folgen. Macron, weil er auch von einer roten Linie gesprochen hat, Theresa May, weil sie auch so von ihrer gescheiterten Brexit-Politik ablenken kann. Und Donald Trump kann beweisen, dass er nicht mit Hilfe Russlands Präsident wurde. Wie groß die Differenzen zwischen Moskau und Washington sind, macht sein Tweet deutlich, indem er Putin vorwirft, der würde das Tier Assad unterstützen. Für Moskau ist aber Bashar al-Assad, unabhängig von seinen Verbrechen, der legitime Präsident Syriens vom Volk gewählt. Der designierte amerikanische Außenminister Pompeo spielt bereits jetzt den harten Mann. Russland sei eine Gefahr für die USA. Die Zeiten seien vorüber, dass eine schwache US-Politik Russlands aggressives Verhalten ermögliche, erklärte er quasi in seiner Bewerbungsrede. Internationale Politik aber kann nur funktionieren, wenn man auch die Position der anderen Seite zumindest versucht zu verstehen. Damit wollen sich die Falken um Trump aber nicht abgeben. Russland ist quasi wieder zum Reich des Bösen erklärt worden. Sicherlich, die putinsche Außenpolitik ist alles andere als eine Friedenspolitik, aber nicht zu vergessen, in Moskau hat man eine völlig andere Sicht der Dinge. Durch die Unterstützung Assads ist das Auseinanderfallen des syrischen Staates verhindert worden. Der Irak und auch Libyen, dies dürften sich nicht wiederholen, sagen russische Außenpolitiker. Dort hätten die USA nur Chaos hinterlassen. Und Russland hat schließlich den IS in Syrien vertrieben, nicht die USA. Auch wenn Trump dies nun behauptet, so ist dies nicht nur eine Fake News, sondern auch eine glatte Unverschämtheit gegenüber Moskau. Syrien ist ein vom Bürgerkrieg zerrissenes Land, in dem der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien und andere oftmals widerstrebende Interessen vertreten, weitere Raketen auf Syrien abzufeuern, aber was soll das bewirken? Im Gegensatz zu den USA verfolgt Moskau in Syrien zumindest eine Strategie. Darüber kann man diskutieren, aber Trump hingegen kann nur bomben. Zu hoffen bleibt nur, dass keine russischen Einrichtungen oder Soldaten getroffen werden. Für den Fall hält sich Moskau nämlich das Recht vor, sofort zurückzuschießen. Eine Eskalation, die niemand will, die aber dennoch möglich ist.
Aus dem ARD-Studio Moskau kommentierte unser Korrespondent Hermann Krause. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen befasst sich nun ebenfalls mit dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz im syrischen Duma. Erste Experten seien nach Syrien unterwegs, hieß es am Nachmittag. Darüber hinaus hat die OPCW heute einen Bericht vorgelegt zu dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal in Südengland. Der hatte schwere Spannungen zwischen dem Westen und Russland ausgelöst. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Ein bisschen konkreter hätte die OPCW schon werden dürfen. Sie bestätigt zwar die britischen Ermittlungsergebnisse, nennt aber selbst weder den verwendeten Giftstoff noch das Herstellungsland. Die Worte Novichok und Russland tauchen in der anderthalbseitigen Zusammenfassung des Reports nicht auf. Der vollständige Bericht aber, so eine Sprecherin der Organisation, sei ausführlicher und detaillierter. Die Den Haager Chemiewaffenexperten hatten Proben des Gifts und Blutproben der Opfer in 4 verschiedenen Labors unabhängig voneinander untersuchen lassen. Das toxische Material, so heißt es, sei von hohem Reinheitsgrad, was darauf schließen lässt, dass das Gift in einem professionellen Labor und nicht von Laien hergestellt wurde. Für den britischen Außenminister ist der Fall Skripal damit geklärt. Es gebe keinen Zweifel mehr, so Boris Johnson, dass Russland hinter dem Anschlag stehe. Sein Ministerium hat für kommende Woche eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zu dem Thema beantragt.
Zu einem anderen Thema. Vor der am Wochenende anstehenden nächsten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dauern die bundesweiten Warnstreiks an. Morgen sind laut Verdi vor allem Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen. Darüber hinaus die Müllabfuhr in Hamburg. Heute, da gab es Streiks in 11 Bundesländern. Die Arbeitsniederlegungen betrafen nahezu alle Bereiche des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Katrin Regert über die zentrale Kundgebung in Hannover.
Lautstark sind am Mittag 10.000 Streikende von Erzieherinnen über Busfahrer bis zu Verwaltungskräften durch die hannoversche Innenstadt zur Verdi-Kundgebung auf dem Opernplatz gezogen. 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat, das sei von den kommunalen Arbeitgebern nicht zu viel verlangt.
Ich denke, wir werden diesmal vielleicht noch weiter streiken, wenn es nicht kommt.
Eine Erzieherin verdient in Norwegen also vergleichbar gut wie ein VW-Arbeiter. Und hier in Deutschland findet das nicht statt. Eine Wertschätzung für die Arbeit von Erzieherinnen und Krankenpflegepersonal, wo die Schichten fahren müssen und so, ist nicht gegeben.
Ganz einfach, weil die Preise steigen. Wenn ich, ob die Mieten steigen, gehe ich einkaufen, steigen die Preise. Ich denke, dann ist es nur gerecht, dass wir auch ein bisschen mehr Geld bekommen.
Auch Verdi-Bundeschef Frank Bsirske richtete in Hannover klare Worte an die Arbeitgeber. Die Kommunen hätten Milliardenüberschüsse erzielt und in der Wirtschaft herrschten goldene Zeiten.
An dieser Festtagsstimmung in der deutschen Wirtschaft, daran sollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilhaben und auch die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, das ist unsere Position.
Es sei deshalb gut so, der Verdi-Verhandlungsführer, dass heute mehrere 10.000 Beschäftigte in ganz Deutschland auf die Straßen gingen. Neben Niedersachsen sind heute auch viele weitere Bundesländer vom Ausstand im öffentlichen Dienst betroffen, darunter Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Busse und Bahnen stehen still, Müll bleibt liegen, Kitas bleiben geschlossen. Die Arbeitgeber, so Verdi-Chef Bsirske, hätten sich bislang nicht vom Fleck gerührt, deshalb müsse weiter Druck gemacht werden.
Niemand kann ein Interesse daran haben, dass Krankenpflegekräfte und Erzieherinnen, Berufsfeuerwehrleute und Busfahrer weiter von der Einkommensentwicklung in anderen Bereichen abgehängt werden. Und das gilt für alle anderen Berufsgruppen im öffentlichen Dienst genauso. Zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis, zwei Verhandlungsrunden ohne ein Angebot der Arbeitgeberseite, zweimal die Null, eine Doppel-Null. Kolleginnen und Kollegen, ich denke, so haben wir nicht gewettet. So kann und so darf es nicht weitergehen. Das können und das wollen wir nicht länger hinnehmen.
Am Sonntag kommen die Tarifpartner in Potsdam zu ihrer dritten Verhandlungsrunde zusammen, die bis Dienstag dauern könnte. Sollte es zu keinem Ergebnis im Tarifstreit kommen, schließt Verdi-Chef Bsirske nicht aus, dass es bald zu längeren Streiks kommen könnte.
Bei Volkswagen soll es nun schnell gehen. Schon heute, einen Tag früher als geplant, tagt der Aufsichtsrat, um den Autokonzern neu aufzustellen. Neben strukturellen soll es personelle Änderungen an der Konzernspitze geben. Dass VW-Markenchef Herbert Diess den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller ablösen soll, gilt als sicher. Die Aufsichtsratssitzung soll sich bis spät in den Abend hinziehen. Hilke Janssen.
Seit Volkswagen am Dienstag offiziell mögliche personelle Änderungen im Vorstand angekündigt hat, werden der Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung, Anke Pörksen, viele Fragen gestellt. Ihre Antwort ist allerdings immer die gleiche. Kein Kommentar.
Dafür bitte ich um Verständnis. Es handelt sich um Aufsichtsratsangelegenheiten. Und da halten wir das jetzt seit vielen Jahren so.
Offiziell entschieden ist noch nichts, aber inzwischen gilt es als sicher, dass Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller seinen Posten räumen muss. Vor 2,5 Jahren hatte Müller das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen, direkt nach Bekanntwerden der Dieselkrise.
Persönlich werde ich alles dafür tun, um das Vertrauen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, unserer Partner, Investoren und der gesamten Öffentlichkeit wiederzugewinnen. Wir stehen zu unserer Verantwortung,
sagte Müller Ende September 2015. Für den bis dahin erfolgreichen Porsche-Chef ist es ein undankbarer Job. Die Dieselkrise bricht über den Konzern herein. VW muss in den USA Milliarden an Gerichtskosten und Entschädigungen zahlen. Bis heute ermitteln Staatsanwälte, wer für den Dieselbetrug verantwortlich ist. Matthias Müller versucht, die Krise zu managen. Gleichzeitig steuert er VW auf einen neuen Kurs Richtung Elektromobilität und schafft neue Rekordzahlen. Nur der angekündigte Kulturwandel dauere länger als gedacht, räumte Müller vor kurzem ein.
Weil auch ich selbst enttäuscht bin, wenn Dinge zutage treten, die unseren und meinen persönlichen Werten fundamental widersprechen. Und weil auch mir der Wandel oft nicht schnell genug und mutig vorangeht.
Vor 2,5 Jahren wurde Müller noch als selbstständiger und unabhängiger Geist gelobt. Für den traditionellen VW-Konzern war Müller aber vielleicht zu unabhängig. Immer wieder trat der 64-Jährige mit öffentlichen Aussagen ins Fettnäpfchen und den Eigentümerfamilien und der Politik auf die Füße. Zuletzt hatte er in einem Interview sein eigenes 10-Millionen-Euro-Gehalt verteidigt und kritisiert, dass sich Politiker in die Wirtschaft einmischen. Unterm Strich sprechen wohl verschiedene Gründe für Müllers Abgang, sagt auch Hans-Gerhard Seber, Autoexperte von der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg.
Einmal das Lebensalter von Herrn Müller, dann erkennbare Beanspruchung von Herrn Müller. Anlass mag sein, dass man auch mit der Kommunikationspolitik von Volkswagen zu Recht oftmals unzufrieden ist. Unglückliche Äußerungen in der Öffentlichkeit, aber auch in Sachen Diesel geht mehr so eine scheibchenweise Veröffentlichung von Tatsachen.
Abgelöst werden soll Müller vom bisherigen Chef der Marke Volkswagen, Herbert Diess. Ihm traut der Aufsichtsrat offenbar eher zu, den VW-Konzern straff zu lenken, weniger emotional und mit mehr Fingerspitzengefühl als Matthias Müller. Der galt von Anfang an als Mann des Übergangs, aber nicht als Chef für die Zukunft.
Nach Freiburg. Dort hat heute der erste Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen begonnen. Die Mutter und ihr wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte sollen das Kind im Internet angeboten und gegen Geld Männern aus dem In- und Ausland überlassen haben. Gabi Krings.
Auf der Anklagebank sitzt ein großer, kräftiger Mann mit Stirnglatze und graumeliertem Bart. Mal interessiert, mal abwesend verfolgt er den Prozess, in dem er sich wegen Vergewaltigung eines heute 9-jährigen Jungen und Zwangsprostitution verantworten muss. Staatsanwältin Nicola Nowak.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten konkret vor, dass er in 2 Fällen den Jungen missbraucht und vergewaltigt hat. Und zwar einmal im Freien, einmal in der Wohnung des Kindes und der Mutter.
Die im letzten Sommer begangenen Taten hat der 41-Jährige, der wegen der Vergewaltigung eines Kindes bereits eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen hatte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zugegeben. Die Beweise sind zu erdrückend, denn die Polizei ist im Besitz von Aufnahmen, die ihn dabei zeigen, wie es sich an dem Jungen vergeht. Arrangiert hatte die Treffen der hauptverdächtige Lebensgefährte der Mutter, den der Angeklagte aus dem Gefängnis kannte. Nach Verbüßen der Haft hatten sich die beiden im Wartezimmer des Therapeuten wieder getroffen. Der 41-Jährige ist einer von 6 Peinigern aus dem In- und Ausland, die inzwischen alle in Untersuchungshaft sitzen. Der 41-Jährige sei aber der Schlimmste gewesen, zitiert eine Kriminalbeamtin im Prozess den Jungen, der inzwischen bei einer Pflegefamilie lebt und den sie als intelligentes und lebhaftes Kind beschreibt, das aber weint, wenn es von den Geschehnissen erzählt. Für die Nebenklägerin Katja Rawak geht es in dem Verfahren deshalb vor allem darum,
dass man nicht herausfindet, wo er lebt, unter welchem Namen er lebt, dass er also einen halbwegs unbehelligten kindlichen Alltag leben kann und zum anderen auch zu einer Verarbeitung beizutragen, dass er weiß, dann hinterher auch erfährt, dass ein Strafmaß herauskam, mit dem er möglicherweise etwas besser leben kann.
Das Urteil will das Landgericht Freiburg bereits in der kommenden Woche sprechen. Im Juni sitzen dann die Mutter und ihr Lebensgefährte, also die beiden Hauptverdächtigen, auf der Anklagebank.
Nach Brüssel. Die EU will unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel unterbinden. Große Einzelhändler, vor allem Discounter, sollen Lieferanten künftig weniger unter Druck setzen können. Pascal Lechler berichtet über die Pläne, die EU-Agrarkommissar Phil Hogan heute in Brüssel vorgestellt hat.
Bei diesem Vorschlag geht es ganz grundsätzlich um Fairness und wie die EU-Kommission auf Probleme reagiert, die die EU-Bürger alltäglich erleben. 20 EU-Staaten haben bereits mit nationalen Gesetzen auf unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel reagiert. Jetzt legt die EU-Kommission nach. Sie will garantieren, dass in Spanien, Rumänien oder aber auch in Deutschland für alle die gleichen Bedingungen gelten. Vor allem 2 Gruppierungen sollen von Hogans Neuregelung entlastet werden. Das sind die Bauern und die kleinen und mittleren Nahrungsmittelhersteller. Mit dem heutigen Vorschlag wollen wir das schwächste Glied in der Kette besser schützen. Die Nahrungskette insgesamt soll gestärkt werden. Denn eine Kette ist sprichwörtlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Künftig soll es nicht mehr möglich sein, dass große Supermärkte, in Deutschland vor allem die großen Discounter, ihre Marktmacht ausspielen und so Lieferanten wie Bauern unter Druck setzen. Ist es beispielsweise gerecht, dass große Abnehmer offene Rechnungen, vor allem kleiner Lieferanten, monatelang nicht bezahlen? Das ist nicht fair und muss ein Ende haben. Ist es gerecht, dass Bauern große Mengen an Waren an Supermärkte liefern, um im letzten Moment zu erfahren, dass die Hälfte davon gar nicht gebraucht wird? Diese Liste der unfairen Praktiken, die künftig verboten sein sollen, lässt sich fortsetzen. Supermärkte dürfen in Zukunft unverkaufte Ware nicht mehr einfach so an die Bauern zurückgeben. Eine Lösung für dieses Problem: Die Einzelhändler sollen nach den Vorstellungen von EU-Agrarkommissar Hogan ihre Einkaufspolitik besser auf die Nachfrage der Kunden abstimmen. Und noch eines will Hogan künftig unterbinden, und zwar, dass Bauern, Molkereien oder Lebensmittelhersteller dafür bezahlen müssen, um ihre Ware überhaupt an große Ketten liefern zu dürfen. Im Fachjargon spricht man hier von Listungsgebühren. Hogans Direktive müssen jetzt noch die EU-Staaten und das Europaparlament zustimmen. Sie können noch Änderungen vornehmen und auch die Verbotsliste erweitern. Offen ist noch die Frage von Sanktionen. Für die Verbraucher erwartet Hogan keine negativen Effekte. Ich bin zuversichtlich, dass die Maßnahmen eine breite Unterstützung finden werden. Anders als die Vertreter der Handelsketten meinen, werden die Maßnahmen die Lebensmittelpreise nicht negativ beeinflussen. Nicht ohne Grund haben alle Verbraucherverbände auch im öffentlichen Anhörungsprozess ihre Zustimmung gegeben. Auch der Dachverband der Europäischen Bauernverbände findet Hogans Vorstoß gut. Er spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. Die Einzelhandelsverbände dagegen lehnen Hogans Papier erwartungsgemäß ab.
Polen und Israel sind weiter uneins um den richtigen Umgang mit der Vergangenheit. Vor allem das neue polnische Holocaust-Gesetz verärgert Israel. Die diplomatischen Spannungen waren auch heute beim sogenannten Marsch der Lebenden zu spüren, an dem die Präsidenten beider Länder teilnahmen. In Erinnerung an Millionen Holocaust-Opfer führt der Marsch jedes Jahr von Auschwitz nach Birkenau.
What's going on in the world? Yeah, of course. Aus dem fernen New Jersey ist er nach Auschwitz gekommen, mit nun 92 Jahren, um den Jüngeren zu sagen, was er oft betont hat: Erinnert euch an das, was war. Sonst passiert es wieder. Sonst werden Menschen erneut wegen Herkunft oder Religion ermordet. Doch dieses Mal fragen sie den Holocaust-Überlebenden Salomon Birnbaum ständig nach der Tagespolitik, nach der polnischen Regierung und ihrem umstrittenen Geschichtsgesetz, auch Holocaust-Gesetz genannt.
What do you think about the new law in Poland?
The new law.
Law of what?
Of the Holocaust.
Nicht recht verstehen tun sich auch Israel und Polen als Ganzes, seit der polnische Sejm Ende Januar das Gesetz verabschiedet hat, das falsche Schuldzuweisungen von NS-Verbrechen an Polen unter Strafe stellt. Ein Gesetz, das, wie Kritiker nicht nur in Israel argwöhnen, Debatten über unangenehme Themen abwürgen könnte, etwa über Kollaboration mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg. Als Versöhnungssignal gedacht war da die Teilnahme der beiden Staatspräsidenten Duda und Rivlin am Marsch der Lebenden in Auschwitz. Tatsächlich zeigten sich beide vor Kameras der anderen Sicht gegenüber verständnisvoll. Am Gesetz selbst aber scheiden sich offenbar nach wie vor die Geister. Der polnische Staatspräsident Duda: Ich will in Anwesenheit des Präsidenten noch einmal mit ganzer Kraft sagen, es war nie die Absicht des polnischen Gesetzgebers zu verhindern, dass Zeugnis von der Geschichte abgelegt wird. Im Gegenteil, wir wollen die historische Wahrheit verteidigen. Rivlin erklärte, niemand wolle Polen verantwortlich machen für deutsche Verbrechen. Es dürfe aber auch keine Gesetzgebung des Vergessens geben. Politiker sind verantwortlich, die Zukunft des Staates und der Nation zu gestalten. Historiker sind dafür zuständig, die Vergangenheit zu beschreiben und zu erforschen. Man darf nicht die Aufgaben vertauschen. Im Museum Auschwitz aber, in der Gedenkstätte des früheren deutschen Todes- und Vernichtungslagers, hat der hochbetagte Zeitzeuge Salomon Birnbaum dann doch noch zur Tagespolitik Stellung genommen. Auf die Frage einer jungen Reporterin vom US-Radio nämlich, ob er sich denn Sorgen mache wegen der polnischen Regierung.
Are you worried about the government here?
Yes. Ja, ein bisschen schon. Aber nicht sehr, denn es ist immer noch ein demokratisches Land.
God bless you and thank you so much.
Salomon Birnbaum ist dann langsam weitergegangen. Eine Häftlingskappe auf dem Kopf, am Arm zweier Helferinnen, zwischen den backsteinroten Baracken hindurch. Das Lager Auschwitz, das er anders als hunderttausende Leidensgenossen überlebt hat. Und er hat noch mehrmals gewarnt, vergesst die Geschichte nicht, sonst wiederholt sie sich.
Jan Palukat berichtete, das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.